Und bevor es mit dieser Folge losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das passiert selten, aber da ist es so, ich habe meinen Handyvertrag gewechselt. Mm. Es war genau der richtige Zeitpunkt, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich habe tatsächlich das erste Mal über den Vertrag erfahren, als wir Vodafone als Nennung reinbekommen
ja.
haben. Es geht um den Vodafone Korja Digital Prepaid Tarif. Und was mir immer ganz wichtig ist, so meine Fixkosten möglichst low zu halten.
Ja.
Weil ich finde, so ein richtig teurer Handyvertrag macht heutzutage keinen Sinn mehr.
Ja, und vor allem, wenn er 24 Monate Laufzeit hat.
Ja, man ist sehr unflexibel. Ne? Ja. Man ist lang in Verpflichtung. Und ich kaufe mir meine Handys immer so. Da kaufe ich auch immer gebraucht.
Mhm.
Und kann dann natürlich besser entscheiden, welchen Vertrag ich möchte. Und ich habe den abgeschlossen, man bekommt 10 Gigabyte. Ich hatte vorher 4 Gigabyte.
Du Armer.
Eine All-Net-Flat. Und man kann den Vertrag monatlich kündigen oder pausieren. Alles für 20 Euro im Monat. Ich finde, das ist ein krasser Preis. Es fühlt sich dann auch nicht so an, wie als ob man eine Prepaid-Karte hat, wo man dann irgendwie in den Supermarkt reinlaufen muss. Und kann ich mal hier aufladen, sondern das wird monatlich einfach abgebucht. Die Prepaid-Card ist im Backend. Alles andere von der Usability ist wie ein ganz normaler Vertrag.
Der Vodafone Korja Digital Prepaid-Tarif ist nur online verfügbar, also man kann ihn nur online abschließen und mehr Infos dazu findet ihr auf www.vodafone.de/freikarten/korja-digital.
Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Und weil mir so oft dazu geraten wurde von euch, ganz, ganz oft, haben wir heute einen Gast und das ist Stefanie Stahl. Hi.
Hi, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Wie viele Millionen Bücher hast du eigentlich verkauft? Darf man darüber reden?
Ja, klar. Ich würde auch ganz gerne noch ein bisschen über meinen Kontostand heute reden und auch über meine nächsten Projekte, was Finanzierung und so betrifft. Ich glaube,
ja?
Das ist
gibt's da Engpässe?
Wahnsinnig interessant, auch für alle.
Ja. Machen wir gleich.
Können wir so machen, oder?
Machen wir gleich. Erstmal habe ich eine Frage an dich.
Aber ich kann dir die Frage, es sind schon gut über 1 Million Bücher.
Kriegt man da so ein wohliges, warmes Gefühl irgendwann? Weil wir haben nicht über 1 Million Bücher verkauft, wir sind weit davon entfernt. Und ich habe mich gefragt, welches Gefühl stellt sich dann ein, wenn man irgendwann merkt, ich habe über 1 Million Bücher verkauft. Wie geht man da auf Partys?
Ja, man schwebt natürlich, man fühlt sich chronisch überlegen. Das ist schon sehr, sehr geil. Ne? Das bin die Nummer eins.
Braucht man kein SUV mehr in der Stadt fahren, ne?
Gar nicht so. Nee, man gewöhnt sich dran und ich fühle mich jetzt nicht anders als sonst auch.
Okay, gut. Schade, dass man sich an so eine Gefühle gewöhnt, ne? So schön, wenn man das
konservieren kann. Ja, ist so. Also, wenn mir irgendjemand mal früher gesagt hat, weißt du, irgendwann wirst du die Nummer 1 Top-Bestsellerin und das über Jahre, da wäre ich einfach tot umgefallen, ja? Und so ist das so. Das sind so schleichende Prozesse.
Gift
ne?
kam in Dosen.
Ja, aber ähnlich ist es ja bei uns mit dem Podcast auch. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwann, wow, wir haben so viel Hörer, sondern es hat sich ja so organisch bewegt und dann ist man irgendwann so an dem Punkt, dass man denkt, ach krass. Also das realisiert man oft gar nicht.
Ja.
Es gab ja bei dir auch nicht den Sprung von 0 auf 1 Million. Das ist ja, auch gut.
Nee, genau, so ist das. Es ist so, ich habe relativ spät Klavierspielen angefangen und kann das inzwischen ganz gut, so wenn ich das mal so sagen darf. Und früher hatte ich immer gedacht, oh, wenn man nur Klavier spielen könnte, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Aber wenn man das so langsam lernt, und das kennt jeder, der irgendwas gelernt hat.
Ist man genauso unzufrieden wie vorher.
Ja, genau.
So, was habe ich es eigentlich getan? Ich wünschte, ich könnte es wieder verlernen.
Steffi, ich habe eine andere Frage an dich. Ich habe eine Freundin und die hat eine Großmutter und die ist gerade eine neue Beziehung eingegangen. Und die
Oma
ist,
jetzt ist die Beziehung.
Die ist 80 Jahre alt. Mhm. Und der Freund ist 29.
Wow, hot.
Ja,
hot.
Hot, sagst du. Ich finde das krass. Wie siehst du das als Frau, die auch Beziehungstherapeutin ist? Ich würde gerne mal deinen Blick darauf hören. Also ich meine, ich habe dir jetzt nur 2 Details gegeben. Ich weiß nicht, ob du da in irgendeiner Weise Licht drauf werfen kannst. Für mich ist es einfach sehr kurios. Und ich finde das auf der einen Seite sehr cool, geil und faszinierend. Auf der anderen Seite sehr, ja, ich frage mich, würde ich diese Beziehung eingehen? Kann ich so nicht sagen. Eher wahrscheinlich nicht.
Ja gut, man steckt ja da nun überhaupt nicht
im wahrsten
drin.
Sinne, ja.
Man weiß ja jetzt auch gar nicht, weiß auch nicht mal, wie die Oma aussieht. Vielleicht hat sie auch mega gut gehalten oder so.
Ja gut, aber sie ist immer noch 80 und erst 29. Ja. 51 Jahre gut gehalten, das ist schon.
Das ist schon ein krasser Unterschied.
Sehr gute Feuchtigkeitscreme.
Also ich weiß auch nicht, wie weit jetzt der Sex auch so eine große Rolle spielt in der
das
Beziehung.
Das haben wir uns auch gefragt.
Tut. Es gibt noch Sex. Auch regelmäßig.
Ja, okay.
Also wie sportlich der ist, weiß ich jetzt nicht, aber es muss ja auch nicht immer sportlich sein.
Und mehr als bei dir wahrscheinlich auch.
Ich hatte 1,5 Jahre keinen Sex, muss man auch sagen. Sehr traurig.
So eine 80-Jährige würdest du dir doch wünschen. Zwischendurch.
Okay. Heute soll es um die Generation beziehungsfähig gehen. Und
jetzt habe ich aber die Frage nicht beantwortet.
Ach so,
ist auch stimmt. Nicht so wichtig, hier Fragen zu beantworten.
Doch, ist es doch, bitte.
Ruhig.
Nein, dann beantworte bitte mal die Frage.
Bitte.
Also, ich denke mal, sozusagen, wo die Liebe hinfällt, ich vermute, dass er halt vielleicht doch irgendwie auch ein warmes Muttergefühl da braucht.
Oder
und sie sich einfach einen jungen Lover gönnt. Ja, also ich meine, von 80 auf 29 ist immer klar, junge Menschen sind einfach sexuell erstmal grundsätzlich anziehender. Das ist, da können wir gar nicht gegen unsere Gene an, ja, alles andere zu bauen.
Jawohl, endlich sagt's mal.
Endlich sagt's mal.
Ja, alles andere wäre Quatsch.
Ja.
Also das ist einfach so. Jugend ist auch für Frauen sexuell attraktiver als die Älteren im Großen und Ganzen.
Ja, wir sagen immer,
das der ist Geschmack. Zwar gemein, aber es ist einfach so. Ja, was soll man denn machen?
Ja.
Das sind einfach unsere Gene, das ist die ganze Evolution. Also, dass sie den scharf findet, ist ja klar. Das braucht man ja nicht weiter zu kommentieren. Auch mutig, finde ich mal, dass sie sich darauf einlässt, aber wahrscheinlich denkt sie auch, ich habe nicht viel zu verlieren.
Das ist ja nicht mehr so lange.
Eher umgekehrt wird er irgendwas auch brauchen, was sie anscheinend zu geben hat. Ich meine, grundsätzlich ist ja so, ich meine, das ist auch nichts Neues, was ich erzähle, aber es ist einfach immer ärgerlich, ja, dass irgendein alter Sugar Daddy, weißt du, so ein alter Sack, ja, der kriegt dann irgendwie so ein 23-jähriges Model und keiner wundert sich drüber. Mhm. Und dann eine Frau, wenn die einen jüngeren Mann hat, oh weia, weia, weia. Und das ist natürlich auch für uns Frauen die übliche Diskriminierung, ja. Also
das stimmt total.
Über 50, bin ja auch über 50, ja. Ich bin jetzt so quasi aussortiert, ob ich mich jetzt auch nicht so fühle. Ja, ich habe auch einen jüngeren Mann, ne?
28?
Nein, so viel jünger.
Den gönnst du dir.
Ach ja, jünger.
Aber gut. Ja, ich sehe das genauso wie du, diesen Punkt. Ich finde das auf eine andere Art skurril, aber auch genauso skurril von der Wertigkeit, wenn so ein alter, reicher Sack so eine junge, schöne Frau hat. Das, finde ich, ist eine moderne Form der Prostitution oftmals. Ja. Aber bei den beiden spielt Geld keine Rolle. Und das finde ich das Schöne und das Interessante an deren Beziehung. Es ist keine alte Sugar-Mama. Also ich weiß nicht, ob aus irgendwelchen Sugar rauskommt. Aber ja,
ne?
Es ist Selma und Marge, hieß das, glaube ich.
Glaube, ja.
Ist eine schöne Liebesgeschichte und wir werden darauf noch näher eingehen. Aber heute geht es ja um die Generation beziehungsfähig.
Wobei ich glaube, bei diesem großen Altersunterschied wäre auch, wenn der Mann 80 wäre und die Frau 28 wäre, würden wir, glaube ich, eh nicht drüber reden. Also weil es so ein extremer Unterschied ist, würde ich schon sagen, dass man dann dieses Klischee, ja, da hat sich der Alte wieder eine Jüngere
geschnappt. Ja, aber das hat man halt trotzdem öfter noch so rum als
Flavio
Briatore, ne?
Hat es sozialisiert.
Ich meine, das ganze Gelaber auch über den französischen Präsidenten und seine ältere Frau, wie viel das kommentiert wird, ne?
Stimmt.
Wie viel das kommentiert wird. Umgekehrt wäre das kaum einer Erwähnung wert.
Ja.
Der Trump, die Milena ist auch wesentlich jünger als er und wesentlich attraktiver als er.
Ja, das ist Geschmackssache, ne? Also. Ja, stimmt, aber. Ja. Okay, heute geht es nicht um Altersunterschiede, vielleicht später nochmal. Heute geht es um die Generation beziehungsunfähig. Steffi, wie ist die Wissenschaft da heute? An welchem Punkt? Also, ich glaube, viele Menschen, die in den Großstädten wohnen, viele Menschen, die relativ jung sind, haben das Gefühl, dass immer mehr Menschen beziehungsunfähig sind. Aber vielleicht ist das nur ein sehr subjektiver Blick auf die Welt. Wie sieht das die Wissenschaft?
Die Wissenschaft sieht das anders. Wir werden überhaupt nicht beziehungsunfähiger, die jüngeren Leute. Im Gegenteil, sie werden eher beziehungsfähiger. Ist auch meine persönliche Beobachtung. Gut, ich wohne ja nun hauptwohnlich in Trier, nicht hier in Berlin. Berlin zieht natürlich schon immer viel mehr Individualisten an.
Mhm.
Und mit den Individualisten natürlich auch mehr Menschen mit Beziehungsproblemen. Aber jetzt mal, wenn man das jetzt mal auf Gesamtdeutschland sieht, und Trier ist ja nochmal eine andere Gegend, wundere ich mich halt oft, wie früh sich die binden und wie lange sie zusammenbleiben. Also das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Also da, als ich Studentin war oder so, da hatte ich alle naselang mal einen neuen Freund oder so. Und das war auch damals normal. Oder in den 1960er Jahren hat man ja immer gesagt, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Da war die Beziehungslosigkeit oder die Polygamie, zumindest jetzt in den wilden 60ern, also zum Ideal erhoben, ja. Und heute immer, ja, früher waren wir alle beziehungsfähiger, da hat man sich nicht so früh getrennt. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, also früher gab es viele beschissene Ehen, sogenannte Versorgungsehen, ja, wo die Frau einfach ausgeharrt hat, weil sie zu unselbstständig war und finanziell zu abhängig war, um sich von ihrem Mann zu trennen. Die meisten Scheidungen werden ja immer noch von Frauen eingereicht.
Ach, wirklich?
Ja.
Das glaube ich auch.
Männer halten einfach mehr aus.
Ich glaube, Männern wird es irgendwann einfach egal.
Die verziehen sich in ihren Keller.
Genau. Von daher haben wir jetzt mehr dieses Konzept der seriellen Monogamie. Wobei es heute auch noch viele Beziehungen gibt, die auch lange halten. Und es hat ganz viel eben auch damit zu tun mit der Emanzipation und mit den viel höheren Freiheitsgraden in unserer Gesellschaft. Man muss heute nicht mehr heiraten, eine Familie gründen, um als anständiges Mitglied der Gesellschaft zu gelten. Man darf sich auch scheiden lassen ohne Gesichtsverlust. Das war früher eine Schande. Ja. Im Grunde können wir das nur feiern. Denn nur weil jemand ein Leben lang zusammenbleibt, heißt das ja nicht, dass er unbedingt beziehungsfähiger ist als der Single von nebenan. Ja, stimmt. Es gibt ja einfach total beziehungsgestörte Ehen, die sogar noch ein Leben lang halten. Also ich kenne nicht wenig Menschen, die selbst beziehungsgestört sind, aber lange verheiratet bleiben.
Also meine Eltern zum Beispiel.
ich wollte gerade sagen, mein Opa und meine Oma.
Also bei denen habe ich genau dieses Gefühl, dass gerade meine Mutter, glaube ich, sich eigentlich von meinem Vater irgendwann mal trennen wollte, aber nie den Schritt gewagt hat, auch aus dieser Abhängigkeit heraus. Mhm. Mein Vater war Vollverdiener, meine Mutter hat sich um uns gekümmert und irgendwann hat sie dann wieder angefangen, so ein bisschen zu arbeiten, aber es hätte niemals gereicht. Und aus dieser Abhängigkeit heraus ist sie mit ihm zusammengeblieben und der Leidtragende oder die Leidtragenden waren eigentlich wir, also mein Bruder und ich, weil meine Mutter sich bei uns ausgeheult hat, über ihren Vater. Also das war immer das Bild, was ich so mitbekommen habe, und eine Zeit lang hatte ich auch eigentlich das Bedürfnis als Kind oder als Jugendlicher, trenn dich doch einfach. Also weil wir irgendwann auch so wütend auf meinen Vater waren, weil der sie so schlecht behandelt hat in ihren Augen und wir das natürlich angenommen haben. Das
wäre
auch
besser gewesen für die Kinder. Ne? Ja. Also die Scheidungsforschung belegt ganz, ganz eindeutig, es gibt nichts Schlimmeres für Kinder als zerstrittene Ehen oder schlechte Ehen. Dann besser eine Trennung, weil vor allen Dingen, wenn die Trennung ganz gut über die Bühne geht, lernt das Kind, Krisen kann man lösen.
Ja.
Es kann ein Happy End geben. Ne? Jetzt Mama und Papa sind jetzt glücklicher als vorher und ich kann nach wie vor beide gut sehen. Mhm. Während in einem Dauerstreit oder dauerbelasteten Ehe das Kind lernt, es gibt keine Lösung. Ne? Es gibt keine Hoffnung. Und aus diesen zerstrittenen Ehen gehen auch die meisten bindungsängstlichen Erwachsenen dann hervor.
Fällt das auch ins Spektrum der modernen Prostitution, wenn man mit seinem Mann aus finanziellen Gründen zusammenbleibt?
Ach, nein, so hart würde ich das jetzt nicht ausdrücken, aber
Mama, du bist eine Prostituierte. Sorry, das sagt man nicht mehr, Sexworkerin.
Es zeigt einfach nur, dass die Frau sich einfach zu abhängig gemacht hat und zu wenig an ihrer Autonomie und Selbstständigkeit irgendwie gearbeitet hat. Ich finde das ganz übel, wenn man sich so abhängig macht. Mhm. Gut, wenn Kinder im Spiel sind und einer sagt, zum Beispiel die Frau sagt, okay, ich kümmere mich jetzt um die Kinder, da kann man natürlich schon mal in so Schieflagen kommen. Ne?
Ja.
Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, auch der Gender Pay Gap entsteht ja nicht unbedingt durch das Geschlecht, sondern dadurch, dass Frauen Kinder bekommen und da eine Ausfallzeit haben und natürlich auch sich für andere Berufe oftmals entscheiden. Und soziale Berufe werden gerade auch in Deutschland schlechter entlohnt, was eine Riesenfrechheit ist. Also mal am Rande bemerkt. Aber ich habe noch eine andere Frage an dich. Und zwar, man sagt ja oft, der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Würdest du das unterschreiben?
Für wen? Für Psychologen oder?
Nee, wir reden ja heute über Beziehung.
Aber auf wen soll ich das? Ich muss es ja auf irgendeine Person reflektieren.
Du bist
ein
Schuster. Du bist.
Me?
Ja, genau.
Oh. Nein, ich hab eine ganz tolle Ehe. Hast du gesehen? Mein Ehemann hat mich da eben nachher begleitet.
Ja.
Ja.
Der hat sehr freundlich gewirkt, aber ich kann ja nicht in eure Beziehung reingucken.
Freundlich und gut aussehen.
Ja, freundlich, gut aussehen, gut gebaut.
Ja.
Und ich kann ja aber nicht in eure Beziehung reingucken. Nein, mit einem Händeschütteln.
Ich habe eine ganz glückliche Ehe. Also ich bin sehr glücklich verheiratet.
Und streitet ihr euch auch?
Selten.
Wirklich?
Ja.
Gehen die Streits denn von dir aus oder von ihm?
Wenn von mir, weil ich eher ein bisschen impulsiv bin.
Ja, okay. Und was sind deine roten Knöpfe, wo ich raufdrücken kann?
Ungeduld, ich bin ungeduldig.
Ah ja, oh Gott, das kenne ich zu gut.
Und dann.
Und er ist ein sehr gemütlicher, so habe ich ihn wahrgenommen.
Nee, gemütlich ist er nicht, ist kein Lahmarsch.
Nein,
ist,
kein Lahmarsch, aber.
Er ist introvertiert und ich bin extrovertiert. Ja, und die Intros sind halt, die denken erst nach, bevor sie reden, und die sind überhaupt in allem ein bisschen besonderer als wir risikobereiten Extros. Und wenn es mir zu langsam geht oder irgendwas hakt, dass ich mich dann halt im Ton vergreife oder irgendwie auch unter das Stress. Kenn ich irgendwo,
Von oben herab auch manchmal so ein bisschen, oder? Das
mit Sicherheit.
Ja.
Max so ist ganz sympathisch.
Genau.
So ganz sympathisch bin ich da. Und mich dann total im Ton vergreife, auch vor allem, wenn ich unter Stress bin oder so. Und das absolut Coole an meinem Mann ist, dass er einfach nicht mitmacht. Er macht nicht mit, sonst würde es ja ganz schnell sizilianisch werden. Und im Gegenteil, er vollbringt oft das Wunder, sogar noch empathisch zu sein. Also er versteht dann, warum ich so unter Druck bin und bleibt in der Empathie. Und ich, wie alle impulsiven Menschen, fahre ich auch wahnsinnig schnell wieder runter. Und dann tut es mir natürlich auch leid.
Umso
dann,
mehr, weil er in die Empathie gegangen ist. Dann spiegelt das besser, ne?
Genau. Dann tut es mir natürlich auch leid und dann entschuldige ich mich auch gerne. Dann sage ich natürlich sorry. Und dann ist er nicht nachtragend. Und dann machen wir genauso weiter, wie wenn gar nichts gewesen wäre. Oder er zankt kurz mit. Das hatten wir gestern noch auf dem Kudamm. da war irgendwas, ich weiß schon nicht mehr was, worüber ich mich aufgeregt hat, und er hat dann dagegen gehalten. Und dann gibt's eine kurze Zankerei. Und dann reden wir danach irgendwie weiter, wie wenn nie was gewesen wäre. Also cool. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach nicht nachtragend ist. Und das ist man vor allen Dingen da nicht, weil wir beide so ein tiefes Vertrauen in uns selbst haben, aber auch in den anderen. Das heißt, da sind keine Narben oder so. Es gibt ja so Neurotiker, sage ich jetzt mal so, ne? Wenn da einmal, wenn der andere laut wird, nein, so kann ich mich gar nicht. Also nee, laut geht gar nicht, ne? Und wenn dann einmal sogar fällt Arschloch, kann ja mal passieren, wenn man total auf Zinne ist, ja? Ja. Nee, also das ist so eine Verletzung, da komme ich jetzt nie wieder drüber hinweg, dann denke ich echt, fuck you. Ich meine, sowas kann halt passieren mal, wenn man in Fahrt ist und ne, wenn der andere dann so voll das Opfer macht und so voll die Verletzung, finde ich, steckt dahinter auch so eine perverse Macht irgendwie, so eine passive Aggression. Ja, die ich viel schlimmer finde, als wenn es mal richtig kurz soft gibt und dann ist aber auch wieder gut.
Ne? Sagt der Extrovertierte, ne? Das muss man da auch sagen. Der Introvertierte darf ja trotzdem
vielleicht... Ja, aber wir sind doch der Maßstab aller Dinge, oder sehe ich das jetzt falsch?
Ja, ihr beiden seid es, nicht ich.
Ich sehe das auch. Ich finde das auch richtig und gut, dass man sich mal richtig zoffen kann. Ich merke bei mir, dass mir manche Sachen, wenn sie auf dieser passiv-aggressiven Ebene ausgetragen werden, sehr nachhängen. Dass ich mich gar nicht so schnell aus der Emotion befreien kann, dass es mir besser tut, dass man es einmal ausspricht und gerne sich auch mal in die Haare kriegt und dass ich dann leichter dahin komme, dass ich sage, ich kann mich wieder vertragen, als wenn das so unterschwellig wabert über Tage.
Oh, furchtbar.
Ja.
Unerträglich.
Aber gut, das kann ich aber auch unterschreiben. Also dieses unterschwellige Wabern, ja, kann ich nicht ertragen, auch als Introvertierter. Also es geht bis zu einem gewissen Punkt, aber ich finde, irgendwann muss dann eine Aussprache
stattfinden. Geht doch von euch aus, von euch Introvertierten.
Ich bin hier irgendwie in der Defensive.
Wir machen ein bisschen Intro-Bashing heute.
Okay, wir wollen heute ein bisschen über Partnerschaft reden, besonders über Max' Partnerschaft. Weil
ich dachte über deine.
Hat er denn eine?
Ja, ich habe eine.
Ja, wir alle haben doch in irgendeiner Form Partnerschaften, aber keine Liebesbeziehung.
Okay.
Aber eigentlich sollte es doch gar nicht um mich gehen, sondern um dich.
Nein, ich finde, es geht um dich jetzt erstmal.
Wow.
Oder? Hast du Lust?
Bitte.
Möchtest du deine eigene Situation beschreiben und wo es vielleicht schöne Momente gibt und vielleicht auch wo es Unzufriedenheiten
also
gibt?
Also gerade wo du es beschrieben hast, so dieses sich anschreien und oder laut werden. Ich werde komischerweise als Introvertierter manchmal laut und meine Freundin zum Beispiel hält es nicht aus. Die sagt dann, du schreist schon wieder, so diskutiere ich gar nicht mit dir. Also so rede ich gar nicht. Und dann, dann entsteht eigentlich eine Pattsituation, dass man gar nicht mehr miteinander redet. Also das ist ein Streitverhalten, das wir nicht immer haben, aber immer wieder. Also das immer wieder so auftaucht, gerade in letzter Zeit. Wo wir beide viel Stress haben, ist es dann eine Situation, wo wir oft in so eine, ja, jetzt gibt's gar keine Klärung und dann am nächsten Tag ist wieder alles gut. Also das
ist gut oder wird's dann geklärt? Also wird's unter den Teppich oder
doch,
wird's geklärt?
Nee, es wird geklärt meistens dann doch am nächsten Tag, also oder am übernächsten. Es wird verschoben, lange mit sich hergetragen und dann wird's geklärt. Also
das ist ja nicht die verkehrteste Strategie, würde ich sagen. Ne? Vor allen Dingen muss man jetzt mal erklären, also Intro-Extroversion, das ist ja hochgradig genetisch bedingt. Mhm. Und wir Extrovertierten, wir können reden und denken gleichzeitig. Wir können reden und denken gleichzeitig. Das heißt, wir sind öfter selbst überrascht, im Guten wie im Schlechten, was wir so raushauen. So, also es gibt auch so einen Spruch von der Extrovertierten, woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich mich nicht hab reden hören.
Ach, krass.
Na, und die Intros, die denken erst, die gehen erstmal in sich und reden dann. Mhm. Und dadurch kommt es zu Verzögerungen in der Kommunikation zwischen Extro und Introvertierten. Mhm. Die Extros können die Intros da auch manchmal an die Wand reden und dann fühlt der Intro sich auch wirklich ein bisschen blockiert, weil es einfach too much Input ist und er sich innerlich nicht mehr sortiert bekommt. Mhm. Und da ist es total sinnvoll zu sagen, komm, wir verschieben das auf morgen.
Ja.
Und eigentlich würde ich euch sogar den Tipp geben, es entsteht ja bei euch eher aus so einer Wutsituation dann. Mhm. Vielleicht könntet ihr euch mal in einer ruhigen Minute drüber austauschen. Wie können wir es eigentlich so machen, dass es gar nicht erst so weit kommt mit dieser Wut, ne? Oder dass du für dich nochmal reflektierst, wo werde ich eigentlich so laut, an welchen Stellen? Du wirst Trigger haben. Es wird irgendwas geben, was dich immer wieder triggert.
Ja.
Und dann wirst du laut. Und dass du mal überlegst, gäbe es vielleicht irgendeine Verhaltensalternative? Mhm. Und sie auch in sich geht und sagt, warum bin ich da eigentlich so empfindlich? Ne, dass ich sofort immer zuschnapp, wenn jemand laut wird. Mhm. Das hat ja auch irgendwas mit ihr zu tun.
Ja.
Und ihr euch mal auf so einer Metaebene überlegt, wie können wir das vielleicht besser machen in Zukunft? Und dann dieses, wir verschieben es auf morgen, ein bisschen mehr nett ritualisieren, anstatt es aus so einer Konfliktsituation herauszumachen. Also weil ein bisschen verdorben ist dann ja wohl der Abend schon, ne, wenn man, also irgendwie ist dann ja schlechte Stimmung und das könnte man vielleicht auch noch vermeiden.
Also eigentlich merke ich, mein Trigger ist, dass ich in der Situation eigentlich gar nicht über irgendwas reden will, sondern meine Ruhe haben will Und dann werde ich laut, weil ich dann denke, okay, ich muss es sozusagen.
Ja, das ist eben der Intro, ne?
Ja, genau. Ich muss jetzt, wieso muss ich jetzt reden? Und dann werde ich lauter und dann, damit weiß ich wahrscheinlich auch, damit ist die Sache dann auch erstmal erledigt und dann habe ich dann wieder meine Ruhe.
Ja, fühlen sich schnell bedrängt und das Ding mit deiner Ruhe, musst du natürlich auch mal genauer hingucken. Auch Menschen, die ein bisschen so beziehungsängstlich sind, haben oft so nur einen Wunsch, nämlich sie wollen ihre Ruhe haben, weil sie sich schnell bedrängt fühlen, ne? Und mit Erwartungen nicht so gut umgehen können und sich vor allen Dingen von Erwartungen bedrängt fühlen. Und die können dann oft so die Mauer runterziehen und dann holt der andere sich eine blutige Nase nach der anderen. Also werden dann passiv-aggressiv und machen einfach dicht. Das wäre natürlich auch ein Muster, wo du vielleicht mal näher hingucken könntest.
Also ich finde es eigentlich viel spannender in unserer Dynamik, also in Jakobs und meiner, gar nicht so sehr in meiner Beziehung zu meiner Freundin, weil wir haben eigentlich dieses Muster ganz extrem. Also er als Extrovertierter.
Bei mir wirst du aber nie laut.
Nee, das stimmt. Ich werde bei dir nicht so richtig laut. Ich werde innerlich, bin ich glaube ich, am Schreien. Aber diese ganzen Muster, die du gerade beschreibst, also dieses Aushalten, Ausharren, vor allem auch nicht sprechen und reden gleichzeitig, die haben wir immer wieder in Streitsituationen, die wir haben. Und ich finde, wir haben eigentlich viel stärkere Trigger als ich mit meiner Freundin. Ich würde auch sagen, meine Freundin ist eher extrovertiert, jetzt nicht so wie Jakob, aber ich glaube, ich bin in unserer Beziehung definitiv der leicht introvertiertere und in unserer, also in Jakobs und meiner, auf jeden Fall. Also wir haben definitiv die Dynamik extrem extrovertiert. Jakob mittlerweile nicht mehr extrem introvertiert, aber trotzdem noch introvertiert Max.
Was passiert denn konkret?
Also ich empfinde unsere Streitsituation eigentlich so, dass genau diese Erwartungshaltung, die du gerade beschrieben hast, dass ich die nicht erfüllen kann, die er an mich hat zum Beispiel, und ich dann eigentlich zumauer immer mehr, also mich immer mehr in mich reinziehe und sage, okay, ich will eigentlich gar nichts mehr hören, ziehe mich zurück, da kommen auch irgendwie welche Ängste hoch, die ich wahrscheinlich von meiner Mutter habe, die ich immer gerne als Beispiel vornehme, dass ich auch da immer das Gefühl hatte, ich muss nicht ihre Erwartung erfüllen, im Sinne von, ich muss Leistung erbringen, aber ich muss zumindest derjenige sein, der zuhört und ihre Emotionen auffängt. Und im Prinzip,
oh, das spiegelt ihr euch ja ganz nice. Ja. Er liebt ja Erwartungen eigentlich auch nicht so sehr, ne?
Ah, krass.
Das wusstest du noch nicht, dass ich keine Erwartung mag, ne?
Nee, das wusste ich nicht, ganz im Gegenteil. Ich dachte, du bist eigentlich jemand, der an sich sehr hohe Erwartungen hat und die auch immer erfüllen will.
Ja, beides.
Das, ja.
Ach, beides.
So, also einerseits ist er immer so auf der Leistungsseite, weil er ja meint, alle Erwartungen erfüllen zu müssen. Aber gerade weil er ja innerlich das Gefühl hat, er darf nicht wirklich Nein sagen, sich schnell auch bedrängt fühlt, wenn Erwartungen an ihn getragen werden. Und da hast du wahrscheinlich ein ähnliches Muster.
Absolut, genau das Gleiche.
Dass Erwartungen ganz schnell Druck in dir auslösen, weil du im tiefsten Inneren nicht das Gefühl hast, wirklich mit einem guten Gefühl dich abgrenzen zu dürfen.
Genau.
Ja, und dann erfolgt halt die Abgrenzung umso rigider oder passiv-aggressiver oder auch aktiv-aggressiver, weil man ja eigentlich kein gutes Gewissen dabei hat.
Ja.
Und dadurch fühlt man sich auch noch mehr bedrängt. Also wenn ich immer Schuldgefühl hätte, irgendwo Nein zu sagen, dann würde ich ja dem, der mich überhaupt fragt, das schon viel mehr verübeln.
Ja.
Na, was fragt er mich überhaupt so blöd? Der weiß das, ne? Weiß, was, ja. Na, so, da kriege ich ja schon einen Puls, wenn ich überhaupt gefragt werde.
Ja.
Wenn ich aber selbst denke, ach, ich bin ein ganz freier Mensch, ich kann ja oder nein sagen oder vielleicht oder schauen wir mal sagen, dann macht mich das ja gar nicht wütend. Dann bin ich ja frei und dann bedrängen mich diese Erwartungen auch nicht so sehr.
Mhm.
Wow, sich von den Erwartungen der Partnerin frei machen, das ist die Königsdisziplin. Das fällt mir überhaupt nicht leicht. Und vielleicht ist das ein Klischee, aber was ich oftmals merke, was ich bei meiner Mutter bemerkt habe, was ich bei meiner Ex-Freundin bemerkt habe und was ich auch bei etlichen Ex-Freundinnen bemerkt habe, dass Frauen Männer ganz oft steuern über Stimmung. Und dieses, ah, okay, das machst du nicht, dann gut, dann bin ich halt ein bisschen anders drauf.
Mhm.
Vielleicht ist das ein Klischee, vielleicht machen das Männer auch, ne? Aber ich habe es jetzt aus der Perspektive eher kennengelernt. Und dem will ich manchmal entgehen und deswegen mache ich die Dinge dann. Oder ich sage halt ganz klar,
ja, aber jetzt
kannst mich mal und ich mach's nicht.
Wenn du jetzt einen Schritt zurückgehst, nochmal in die Beobachtersituation, dann hat das natürlich auch was damit zu tun, dass du auch damals zu Hause auch viel Verantwortung für die Stimmung deiner Mutter übernommen hast. Ne?
Mhm, wir beide.
Das sind natürlich alte Muster, die dann immer wieder getriggert werden. Und der Trick, da rauszukommen, wäre, ich sag mal, innerlich so eine kleine Glaswand zu ziehen. Aber keine böse, nicht so eine passiv-aggressive,
nur
sondern
so zweite, erste Klasse.
Sondern einfach nur, um sich so aus dieser inneren Verstrickung zu nehmen und sich ganz bewusst zu machen, auf einer erwachsenen Ebene, aus seinem Verstand heraus. Moment mal, deine Stimmung geht jetzt erstmal zu dir.
Mhm.
Na, und ich bin nicht verantwortlich für dich. Ich bin nicht dafür da, dir von morgens bis abends die Sonne vom Himmel zu holen. Und jetzt kommen wir natürlich in eine dumme Schlaufe, weil ich habe ja oft in meinen Seminaren mit beziehungsängstlichen Menschen zu tun. Also pass auf, der Beziehungsängstliche fühlt sich schnell bedrängt Und wenn ich dann sage, ja, die Bedrängung ist vor allen Dingen in deinem Kopf, du bist ein freier Mensch, du kannst Nein sagen, dann sagt der, ja, dann kann ich auch mit einem guten Gewissen meiner Freundin sagen, dass ich nur ein Wochenende im Monat mit ihr verbringen will, ne? So, schon mit dem Ton auch, ne? So ja. Bockig, ne? Abgrenzung, ne? Dann sag ich, stopp, du bist noch voll in deiner alten Matrix. Warum willst du denn nur ein Wochenende mit ihr verbringen, wenn du wirklich frei bist? Und wirklich offen Ja oder Nein sagen kannst, also in der Beziehung ja, auch ja. dich vertreten kannst, ne? Das sind ja Menschen, die immer wieder die anderen auflaufen lassen, weil sie ständig von morgens bis abends um ihren persönlichen Freiraum zittern und den auch immer am Vertreten, am Kämpfen sind. Das heißt, der Partner oder die Partnerin mutiert in ihren Augen ja ganz schnell zum Freiheitsdieb.
Ja, genau.
Irgendwelche Erwartungen stellt, schon wieder irgendwas von einem will und man denkt ähnlich, lass mir meine Ruhe, lass mir meine Ruhe.
Genau.
So. Und dadurch zieht man ständig aber Grenzen und der andere holt sich eine blutige Nase nach der anderen. So, und wenn ich jetzt sage, nein, es geht darum, dass du dich wirklich innerlich frei fühlst, dann meine ich nicht frei, um noch mehr Grenzen zu ziehen, weil dann bist du voll in deinem alten Film gefangen, sondern frei mit offenen Grenzen, also offen, du selbst zu sein. Also deine Freundin ist mit dir in einem Raum oder deine Frau, ich weiß es jetzt nicht.
Freundin.
Und du fühlst dich frei und weißt, wir sind auf Augenhöhe und ich muss ja jetzt nicht alle Wünsche erfüllen. Und in dem Moment, wo du dich frei fühlst, kannst du auch mit einem guten Gefühl mal Ja sagen. Weil so kannst du weder mit einem guten Gefühl Ja sagen, weil dann hast du sofort das Gefühl, du verbiegst dich, wie bei Mama damals.
Ja.
Ne? Sofort fühlst du dich wieder klein, jetzt hat sie wieder gewonnen, so nach dem Motto. Noch kannst du mit einem guten Gefühl Nein sagen, weil dann hast du Schuldgefühle.
Genau.
So. Und erst wenn du aus diesem Film rauskommst, den du mit deiner Mutter erlebt hast, also wirklich da rauskommst aus der Nummer und hier, ich sag mal, ganz hart in der Realität ankommst und mal deine Freundin nämlich wirklich als das wahrnimmst, was sie ist und das ist vor allen Dingen nicht deine Mutter und auch realisierst, dass du inzwischen groß bist, ne? Und ein freier Mensch. Also wenn du diese innere Freiheit in dir installieren kannst, dann kannst du auch mit einem guten Gefühl einfach auch mal Ja sagen. Ja, Schatz, mache ich gerne für dich. Wenn dir das wichtig ist, natürlich mache ich das. Und du fühlst dich gut dabei, weil du als erwachsener, liebender, freiwilliger Mann Ja sagst und nicht als der projizierte kleine Junge, der jetzt macht, was Mama will.
Du beschreibst ja die Situation mit meiner Mutter und ich frage mich schon seit längerem, ich habe so eine Art Vorwurfshaltung jetzt als erwachsener Mann meiner Mutter gegenüber, weil ich immer mehr verstehe, was damals passiert ist. Also als ich als Kind in diese Situation gekommen bin, dass ich ja ihr emotionaler Mülleimer gewesen bin im Prinzip und sie auch sehr viel Negatives, was sie in ihrer Beziehung gelebt hat, auch auf mich draufgemünzt habe und das begleitet mich mein ganzes Leben. Also dass ich auch immer sehr negativ an die Dinge rangehe, sehr pessimistisch erstmal alles betrachte, gar nicht sage, das wird gut, sondern es wird schlecht. Und ich habe das auch schon mal vor ein paar Jahren versucht, mit meiner Mutter anzusprechen und was dann passiert ist, ist, dass sie sich gerechtfertigt hat und das, ich war ja damals, das war alles so anstrengend und ich konnte auch nicht und dann angefangen hat zu heulen und mir sofort wieder den Ball zurückgespielt hat. Wie kannst du mir nur...
Dass sie wieder in die Opferrolle
ist. Genau, in die Opferrolle gefallen. Und jetzt bin ich in der jetzigen Situation aber, dass ich mich abgegrenzt habe von meiner Mutter emotional, aber irgendwie das Gefühl habe, eigentlich müsste da noch eine Klärung rein. Ich aber mich gar nicht traue, diese Klärung anzugehen, weil ich dann das Gefühl habe, ich komme wieder in diese Rolle, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das muss trotzdem in irgendeiner Form passieren.
Ja,
aber
verstehe,
es gibt so eine Pattsituation, dass meine Mutter, ich das Gefühl habe, meine Mutter ist dafür gar nicht bereit, das Gespräch in der Form mit mir zu führen, wie ich mir das wünschen würde.
Ja, also das Problem gibt es ja öfter. Ich sage ja auch immer, Kommunikation wird total überschätzt, weil du kannst natürlich in dem Moment nur gut kommunizieren, wo beide bereit sind, sich selbst zu reflektieren.
Genau.
Na, weil sonst läufst du gegen die Wand.
Ja.
Wenn der eine, und das ist in dem Fall deine Mutter, nicht bereit ist, sich zu reflektieren, dann stehst du auf verlorenem Posten. Und das ist genau, was du erlebst. Und deine Mutter, denke ich, hat furchtbar viele Schuldgefühle.
Ja, genau.
Und mit denen möchte ich auch nicht tauschen, so mit diesen Schuldgefühlen. Für sie ist das wahnsinnig bedrohlich alles. Jetzt gibt's verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist erstmal die allerwichtigste, dass du für dich einen Frieden machst. Weißt du, du brauchst deine Mutter nicht zwangsläufig dafür. Was du dir, denke ich, wünschst oder erhoffst oder was dein bester Ausgang wäre, dass deine Mutter sagt, pass mal auf, mein Schatz, du hast recht, ich habe damals wirklich viel Mist gebaut und es tut mir wahnsinnig leid, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass ich dir damit ein richtiges Päckchen mitgegeben habe und ich würde das nie wieder machen, wenn ich die Chance hätte, nochmal die Zeit zurückzudrehen. Es tut mir echt, echt leid. Ich war damals irgendwie überfordert und vielleicht auch zu egozentrisch drauf. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach nochmal zu einer ganz neuen Beziehung kommen als Erwachsene. So, und das wäre, denke ich, für dich eine ganz, ganz tiefe Erlösung und eine ganz tiefe gefühlte Heilung auch. So.
Genau.
Das ist ja Wunsch, aber die Wirklichkeit ist zumindest im Moment, dass sie dazu nicht in der Lage ist. Also müsstest du das für dich klar kriegen, okay, das war jetzt eben so und sie ist überfordert und wahrscheinlich hat sie auch Schuldgefühle und für dich innerlich zu einer guten Haltung kommen. Und wenn du das schaffst, könnte es sogar passieren, dass du ihr viel milder begegnest und viel wohlwollender und sie deswegen sich nicht mehr so arg angegriffen fühlt und sich dann auch nochmal anders öffnen könnte. Muss nicht sein, könnte aber eine Chance sein. Denn je vorwurfsvoller du sie behandelst, desto mehr wird sie natürlich geneigt sein, das abzuwehren. Ja.
Also gibt es eigentlich nur für mich den Weg, mit mir selber den Frieden zu finden, wenn ich nicht erkennen kann, dass diese Art des Gesprächs stattfinden wird.
Ja.
Ich meine, ich habe ja auch zwei Kinder und da transportieren sich mittlerweile auch Geschichten, dass ich das Gefühl habe, wenn ich meine Tochter oder mein Sohn ist noch zu klein, da geht schon los und ist mein Sohn schon so klein, ich kann den meiner Mutter nicht geben, weil das eine zu große Belastung für sie wäre. Aber selbst bei meiner Tochter, wenn die bei denen ist, habe ich das Gefühl, das ist für sie eigentlich eine Belastung. Sie nimmt sie zwar und auch gerne, ja, ist meine Enkelin, aber ich bin auch froh, wenn ich sie wieder abgeben kann. Also es entsteht gar nicht so dieses schöne Oma-Gefühl. Also ich rede auch immer nur, willst du zu meinem Opa und nicht zu meinem...
Worauf führst du das zurück? Was glaubst du, was ist da bei deiner Mutter, dass sie so wenig Draht kriegt zu ihrem Enkel?
Ich glaube, es ist immer dieses Gefühl, es ist mir zu viel. Es ist mir eigentlich zu anstrengend. Eigentlich möchte ich meine Ruhe haben. Also so...
Kennst du den Spruch nicht?
Doch, den kenne ich von mir selber. Komm. das ist ja, das habe ich ja schon verstanden. Aber... Wie komme ich aus diesem Teufelskreis raus? Also, ja.
Also wahrscheinlich ist deine Mutter ähnlich getaktet wie du.
Absolut.
Dass sie eben auch im Grunde genommen ihres Herzens überangepasst ist und denkt, alle Erwartungen erfüllen zu müssen und deswegen sich nicht frei entscheiden kann.
Ja.
Und deswegen ist ja alles zu viel, weil sie nie das Gefühl hat, dass sie ihr Leben gestaltet, sondern dass ihr Leben ihr eher widerfährt.
Genau.
Also dass da draußen lauter kleine Erwartungsmenschen sind, die irgendwas von ihr wollen und sie nicht das Recht hat, sich abzugrenzen. Und dadurch kann sie dann nicht so ein herzliches Gefühl entwickeln zu deiner Tochter. Wie heißt deine Tochter?
Marie.
Weil sie das Gefühl hat, auch dieses Großmutterdasein ist es wieder eins dieser Widerfahrnisse.
Ja.
Und sie hat ganz wenig so Mitgestaltung. Also was deiner Mutter wahnsinnig helfen würde, wäre dasselbe, was dir helfen würde, im tiefsten Innern zu verstehen, hey, ich darf mein Leben mitgestalten. Mhm. Und ich kann vielleicht auch die Zeiten, wo ich Marie sehe, mitgestalten oder sagen, hier kann ich sie gerne nehmen oder hier nicht so gern oder ich gehe jetzt mal mit ihr, mach mal 2 Stunden was mit ihr. Weißt du so, und dann bin ich voll da, ne, und freue mich auch richtig, aber einen ganzen Tag, ne? Also dass sie lernt, diese Beziehung besser mitzugestalten und sich nicht einfach nur die Enkelin vorsetzen lässt, ja.
Mhm. Hast du eigentlich dein Kartenlesegerät mit, Steffi? Für seine Krankenkassenkarte.
Schratsch.
Nee, bei mir geht alles,
die ganze Sitzung
bei
hier.
Mir geht alles cashy in die Tasche.
Sehr gut.
Ich kaufe ein Buch.
Das ist jetzt auch mein neuer Spruch. Cashy in die Tasche. Das macht doch so locker leicht. Andere Sache. Welche Beziehungstypen gibt es? Weil wir sind ja auch noch ein bisschen in dem Beziehungsthema drin. Ich meine, die Beziehung zu deiner Mutter fand ich sehr interessant. Übrigens, ich habe ein paar Sachen erfahren, die
auf jeden Fall. Ich auch.
So noch nicht wusste.
Ich habe schon verstanden, dass ich viele Aspekte von meiner Mutter habe, aber das nochmal so runtergebrochen.
Dass du sie bist, das wusstest du
vorhin. Das wusste ich nicht, dass ich eins sein.
Mama, ich bin Mutti.
Wenn ich mir verzeihe, verzeihe ich meiner Mutter.
Ja. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche Fantasy. Fantasy ist eine Online-Streaming-Plattform für kurze, sehr heiße erotische Hörgeschichten für Frauen und für jeden, der mag natürlich. Wir kennen Fantasy jetzt schon länger, die waren öfters schon bei uns, wir haben uns öfters getroffen. Ich finde, die machen das Ganze sehr gut. Ich finde einfach den Aspekt, erotische Geschichten zu hören, wahnsinnig gut, weil A, ist das Ohr doppelt so aufnahmefähig wie das Auge. Man denkt es nicht, aber man kann doppelt so viel Informationen aufnehmen. Und B, man kann Wege besser nutzen. Bei Frauen gibt es ja den orgastischen Ring, ne? Und wenn die jetzt die Geschichten in der U-Bahn schon hören und der orgastische Ring sich unten auflädt, also die Punani dann bereit ist, also es ist eine total geile Sache, um sich richtig schön aufzuwärmen. Egal, wo man ist. Ob im Meeting, im Zug, auf dem Fahrrad, überall. Oder ganz gemütlich natürlich zu Hause mit den Händen über der Bettdecke.
Also wäre es auch was für meine Freundin auf dem Nachhauseweg, um sich vorzubereiten, um dann entsprechend...
Genau, du kannst dann das Vorspiel weglassen.
Perfekt.
Das ist super, das kann über Fantasy stattfinden oder das Vorspiel mit einem selber kann da stattfinden. Es gibt verschiedene männliche und weibliche Stimmen und das ist richtig gut. Also die Geschichten sind natürlich nicht nur was für Singles, sondern auch für dich und deine Freundin. Mhm. Natürlich gibt es da keine Werbung, weil ey, was mehr unerotischer. wenn du gerade dabei bist und dann so, dieser Spot wird präsentiert von.
Und wenn ihr beste Freundin-Hörer seid, dann könnt ihr das Ganze mal ausprobieren. Und zwar mit dem gleichen Rabattcode beste Freundinnen. Und da bekommt ihr auf femtasy.com und Femtasy wird geschrieben F-E-M-T-A-S-Y 5 Euro Rabatt auf den ersten Monat. Das heißt, der erste Monat kostet euch nur 7,99 Euro anstelle von 12,99 Euro. Also alles auf femtasy.com, F-E-M-T-A-S-Y.
Ja, welche Beziehungstypen gibt es? Wir haben jetzt gerade zwei herausgefunden, die wir selber verkörpern, beziehungsweise ein Beziehungsmodell, bindungsängstlich, hattest du gesagt, ne? Mhm. Sind wir beide bindungsängstlich?
Ja, alle ein bisschen.
Ja,
das heißt, dass
wir beide?
Ja, ja. Okay. Das heißt nicht, dass ihr euch nicht bindet, sondern...
Wir sind ja gebunden jetzt hier schon 5 Jahre in dem Podcast.
Das heißt nicht, dass ihr euch nicht bindet, sondern dass ihr in der Bindung immer sehr stark um eure persönlichen Freiräume kämpft, mhm, und dadurch immer auch wieder eine Nähe verhindert. Und irgendwann, mhm, kann sie halt dazu führen, bei dir war es dann ja auch so, dass du dich dann auch wieder trennst, weil du sagst nur, wenn ich alleine bin, bin ich wirklich wieder ein freier Mensch. Ja. Und das ist halt, wenn man eigentlich dazu neigt, überangepasst zu sein und sich schlecht auf eine gute Art innerlich auch abgrenzen kann. Innerlich abgrenzen heißt, sich nicht ständig schuldig zu fühlen und verantwortlich zu fühlen für die Launen des Partners.
Mhm. Und das fällt mir schwer.
Und das sind halt Menschen, die auch oft pendeln zwischen Nähe und Distanz. Also sie können, mhm, wahnsinnig nah sein, vor allen Dingen in der ersten Verliebtheit. Aber sobald dann eben der andere sagt, okay, wir sind jetzt ein Paar, ja, dann treten schon bei vielen die ersten Schweißperlen auf die Stirn, so nach dem Motto, so war das jetzt auch nicht gemeint.
Mit zu nah.
Und dann kommen halt die ersten Rückzugsmanöver, weil jetzt, wo das Zielobjekt wirklich gesichert ist und fest an der Angel, will der Partner die Frau jetzt plötzlich was von einem. Davor war die Sachlage anders, man wollte die unbedingt einfangen, ne? Mhm. Und da kann man natürlich der Verliebtheit freien Raum lassen, aber wenn die jetzt stehen bleibt und sagt, okay, wir sind jetzt wirklich zusammen oder wir ziehen zusammen oder wir heiraten oder whatever, dann kommt plötzlich so dieses Bedrängungsgefühl, oh Gott, jetzt muss ich ganz viele Erwartungen erfüllen, und dann kippt das und dann kommen wieder so Distanzbewegungen.
Ja.
Und dann mündet das oft in so einem Zickzackkurs zwischen Nähe und Distanz in der Beziehung. Das heißt, wenn man erstmal wieder Distanz hat und sich abgegrenzt hat und wieder mal sich seine Freiheit, dann kann man sich auch wieder annähern und wieder weg und wieder hin. Und das ist oft sehr verunsichert für die Partner, in eurem Fall Partnerin, weil die ja nie sich wirklich sicher fühlt. Die denken, wo ist er denn jetzt und will er und liebt er mich überhaupt? Und dann kommt eine Dynamik oft, dass die Partnerin dann umso mehr anfängt zu klammern,
ja,
und was will und, ja, sagt, wo bist du und wo ist unsere alte schöne Nähe, die wir mal hatten. Mhm. Und je mehr sie das tut, desto mehr verstärkt sie in dir dann das Gefühl, oh Gott, Würgegriff, die will immer mehr, ja, von mir. Und desto mehr ziehst du dich zurück. So, und jetzt haben wir einen schönen Teufelskreis. Der eine läuft weg und der andere hinterher.
Mhm. Der andere ist in einem Hobbykeller und der andere, ja, genau, findet die Tür nicht runter. Was gibt's noch für Beziehungstypen? Also dann haben wir den Klammernden, wie ist der?
Ja, das ist der, der halt hinterherläuft.
Mhm. Mhm.
Max Frau. Max Frau. Max X am Ende, ja, ist mal schlecht, noch ein S, mhm, dran zu hängen. Also vieles entsteht durch Dynamiken. Es kann genauso sein, dass die Frau von Max vielleicht in einer anderen Beziehung, wo sie vielleicht mit jemandem zusammen war, der sehr an ihr gehangen hat und der ganz happy mit ihr war, dass die den dann vielleicht langweilig fand und dass sie dann wieder mehr diejenige, mhm, war, die Distanz gesucht hat. Also oft ergibt sich sowas auch aus der Beziehungsdynamik. So viele Beziehungstypen gibt es eigentlich gar nicht. Eigentlich gibt es nur 3. Es gibt die Näheflüchter.
Mhm. Mhm.
Das seid ihr.
Ja.
Zumindest sofern das Zielobjekt gesichert ist.
Das hört sich gut an wie Krieg.
Dann gibt es die Klammerer. Mhm. Das sind die, die solchen hinterherlaufen.
Mhm.
Und wie gesagt, viele wechseln in den Rollen.
Ja.
Je nach Phase der Beziehung,
ja,
oder je nach Beziehung. Genau. Na, wenn vielleicht seid. Wart ihr auch schon mal?
Ich war auch mal ein Klammerer.
Genau.
Auf jeden Fall.
Irgendeine Frau, die dir da nicht so viel Sicherheit, genau, gegeben hat. Manche sind aber auch chronisch Näheflüchter, manche sind auch chronisch Klammerer. Das gibt's auch.
Mhm.
Und dann gibt es die, die innerlich gut in der Balance sind, also die Glücklichen, sag ich mal, die ganz gut Beziehungsleben können. Und mehr Beziehungstypen gibt es nicht.
Was bist du dann?
Ich gehöre zu den Glücklichen.
Jawohl. Und von deinem Glück wollen wir uns ein bisschen was abschneiden.
Aber es war auch nicht immer so, um das jetzt mal nicht hier so, also, überlegen zu tun. Also ich habe meinen Mann auch, wir sind spät zusammengekommen und ich hatte auch ganz furchtbare Beziehungen. Ich weiß, ich war einmal mit jemandem zusammen, war ein extremer Bindungsängstlicher, aber extrem, extrem. Dagegen seid ihr noch wirklich so die Taschenbuchversion, sage ich mal.
So 150 Seiten
Paperback.
Ja, genau. Und das ist schon krass, ne? Also das ist wirklich die absolute Garantie zum Unglücklichsein. Ja.
Also ist das Ziel eigentlich, in diese Balance zu kommen, in diesen Bindungszustand?
Zwischen Bindung und Autonomie. Mhm. Ja. Okay. Das heißt, dass ich sowohl anpassungsfähig bin, empathisch bin, zuhören kann, Ja sagen kann, kooperieren kann, vertrauen kann. Das sind Fähigkeiten, die ich für die Bindung brauche. Mhm. Als auch autonome Fähigkeiten habe. Das heißt, dass ich mich selbst spüre, dass ich weiß, was ich will, dass ich für mich eintreten kann, dass ich diskutieren kann, argumentieren kann, mich mal durchsetzen kann oder notfalls auch trennen kann.
Und wenn ich da einmal bin, bleibe ich dann da auch? Oder laufe ich auch dann wieder Gefahr, wenn ich jemanden treffe, dass ich wieder in eine dieser anderen Bindungstypen bin? Oder ist man geheilt, wenn man es einmal verstanden hat?
Also genau. Wenn du an deinen eigenen Mustern arbeitest, vor allen Dingen diesen Mustern von Bindung und Autonomie, und damit eingehen mit deinem Selbstwertgefühl. Mhm. Gutes Wort in eigener Sache. Dazu habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Jeder ist beziehungsfähig. Da geht es genau darum, um mit diesen Mustern zu arbeiten. Und wenn du dich mal innerlich stimmig gemacht hast, dann bist du einfach eine Entwicklungsstufe weiter. Und dann ist es unwahrscheinlich, dass du wieder zurückfällst. Ja, ich meine, wenn du einmal laufen gelernt hast, dann kannst du eben laufen. Ne? Dann fängst du nicht irgendwann wieder an zu krabbeln.
Okay.
Ist jeder wirklich beziehungsfähig? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da auch ein paar gibt, die unheilbar krank sind.
Ja, die gibt es. Total crank.
Sind wir heilbar?
Ihr seid total heilbar. Ihr gehört zu den Normalgestörten. Ich sage immer, meine Bücher sind Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. Und es gibt natürlich Menschen, die haben schwere Persönlichkeitsstörungen oder sind auch schwer traumatisiert. Die haben richtig, richtig schweres Päckchen zu tragen. Also viel schlimmer, als was ihr jetzt noch erlebt habt. Und für die ist das natürlich alles weiter weg, muss ich sagen. Und der Weg ist natürlich länger. Aber auch da, ich habe gerade jemand, so einen bei mir in Psychotherapie, mit einer wirklich entsetzlichen Kindheit, schwerst traumatisiert, der jetzt tatsächlich allmählich sich zum beziehungsfähigen Menschen entwickelt. Und zwar genau einfach nur aus dem Grund, was ich immer wieder plädiere in meinen Büchern, was ich auch praktiziere als Psychotherapeutin, dass er immer mehr erkennt, Mensch, das sind alles alte Prägungen, das ist nicht die Realität.
Ja.
Also, dass er aufhört, sich mit diesen Sachen zu identifizieren, mit seinen alten Mustern zu identifizieren. Und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wie krass der drauf war. Der war lange Zeit, also jetzt bevor er diesen langen Weg der Heilung, aber den ist er nicht erst bei mir angetreten, er hat schon vorher ganz, ganz viel an Sozialisation gehabt und Möglichkeiten, Menschen, die ihm geholfen haben, weil er hat auch lange auf der Straße gelebt und er war auch lange Vagabund. Das heißt, er war in irgendeiner Stadt, hat irgendeinen Job angenommen, hat aber völlig einsam dort gelebt. Keinerlei Beziehung. Er wollte nichts mit Menschen. Er kann das auch. Ist auch eine Fähigkeit, ganz ohne Kontakte auszukommen.
Ja.
Hat er mir erzählt, das ist vorgekommen. Er war zum Beispiel wieder in irgendeiner Stadt, hatte irgendeine Wohnung und irgendeinen Job. Und ist jeden Morgen zum Bäcker gegangen und hat sich da drei Brezeln geholt, so zum Frühstück. Und eines Tages sagte der Bäcker, hier sind Ihre Brezeln. Und da hatte die Tüte schon fertig. Ja. Das war für ihn Grund genug, die Stadt zu verlassen. Wow. Ist das krass?
Wow.
Ist das krass?
Das ist krass.
Da hat er die Stadt verlassen. Das war ihm zu viel der Intimität. Dass der Bäcker
drei Brezeln.
Genau, dass der Bäcker schon wusste und er hat das ja so lieb gemeint, also der Verkäufer schon wusste, der kommt, der will immer dasselbe und hat ihm schon das Tütchen gemacht, ne? Total lieb gemeint, der hat die Stadt verlassen.
Ja.
Und zwar einfach weg, der ist einfach weg. Der hat sich dann am nächsten Tag in Hamburg wiedergefunden. So krass. Okay.
Ne? Also,
aber und selbst der, ich meine, es war ein langer Weg.
Ja.
Selbst der hat es geschafft, der hat einen guten Job jetzt, aber auch einen Job, wo er sehr autonom agieren kann und ist jetzt in einer Beziehung und schafft es immer mehr, diese alten Muster von sofort fliehen und weg und ich bin total überfordert und es macht mich völlig depressiv, wenn ich in deiner Nähe bin, in den Griff zu kriegen. Hat er auch eine tolle Frau, die viel mitmacht, also Freundin, ne?
Ja.
Also so viel dazu, ne? Also es gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, die absolute unabdingbare Voraussetzung ist, dass man die Entscheidung trifft, dass man es will, dass man rausgeht aus dieser Opfersituation und dass man die Verantwortung dafür übernimmt.
Das ist ganz wichtig.
Ja. Ganz wichtig. Ich habe auch bei mir in Psychotherapie Leute, Gott sei Dank absolut in der Minderheit, aber es kommt immer mal wieder vor, die kommen und kommen und kommen, aber letztlich passiert irgendwie nichts.
Ja, weil die nicht selber wollen.
Und das ist ganz, ganz schwierig dann. Ja.
Das wünsche ich mir immer eigentlich, dass man nicht aktiv mitarbeiten muss, sondern dass man sich bei dir hinsetzt auf den Stuhl und
sagt. Das wünschen die sich nämlich auch.
Elektroden an meinen Körper und
mach
dann,
du mal für mich.
Glaubst du, wenn man selber mit sich im Reinen ist oder reiner, ich glaube, man selber mit sich ganz im Reinen sein, weiß ich nicht, ob man das irgendwann wird, vielleicht auf dem Sterbebett, aber ich würde sagen, ich bin einigermaßen mit mir im Reinen oder auf einem guten Weg und in den letzten 5 Jahren ist viel passiert, hat man auch eine bessere Chance, einen passenden Partner für sich zu finden?
Klar.
Also, je gestörter ich bin, desto gestörter sind meine Partner, die ich mir aussuche.
Oft. Sehr, sehr oft ist es so. Ist nicht immer so. Weißt du, ich kenne auch, das ist ja nie alles 1:1 in der Psychologie. Mhm. Ist ja nie 1 und 1 gleich 2, sondern es gibt so viele Bedingungen, so viele unterschiedliche Sachen. Und ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel gar kein gutes Selbstwertgefühl haben, aber eine gute Partnerschaft führen. Ne?
Wie machen die das, frage ich mich immer. Das ist so wie ein Mysterium. Wie hast du den abbekommen, frage ich mich manchmal so.
Ich sage jetzt mal, irgendeine Frau, die vielleicht nicht so ein tolles Selbstwertgefühl hat, die irgendwie früh entschlossen hat, ich werde aber nicht den bösen Jungs hinterherlaufen, ne? Sondern ich suche mir auch einen Lieben aus.
Okay. Sieht die dann granatenmäßig aus, diese Frau?
Die kann vielleicht normal aussehen. Also
okay. Das ist ein wichtiges Kriterium.
Nein, ich meine, guck dich mal um auf der Straße. Ich meine, wenn du nur im Internet unterwegs bist oder auf irgendwelchen Medien oder im Fernsehen, wir haben ja ein extrem krasses Schönheitsideal.
Mhm, ja.
Aber wenn man sich wirklich mal auf die Straße setzt, ich nenne das auch immer Realtherapien, ich sage, geh einfach mal in die Straße in ein Schwimmbad und guck dir mal die Wirklichkeit an, wie es wirklich aussieht.
Schwimmbad ist dafür kein guter Ort.
Das ist doch, extrem. Das ist ein sehr guter Ort.
Die wenigsten Menschen sehen so aus wie in den Modemagazinen.
Ja, und die wenigsten Menschen sehen so aus wie in den Modemagazinen, wenn sie selbst diese Leute sind. Also ich habe jetzt gerade erst mit einem Fotografen gesprochen, der jahrelang in der Modeindustrie da war und er meinte, sobald das Model den Raum betritt, kannst du dir eigentlich nicht vorstellen, dass sie später mal so aussieht wie in dem Magazin, weil da wird so viel gearbeitet, die ist 3-4 Stunden manchmal in der Maske, um die Haut zu retuschieren und dann wird es digital nochmal bearbeitet. Also das war mehr eine scherzhafte Bemerkung, obwohl ich schon merke für mich, dass ich eine relativ starke optische Fixierung habe. Woran liegt das?
Naja, erstmal, uns zieht halt das Schöne an, das ist völlig normal. Aber hinzu kommt, je unsicherer man selber eigentlich im Innersten ist, desto mehr Wert legt man oft auf Perfektion im Außen. Weil die Frau dann ja auch
zu Image beiträgt. Gehört.
Natürlich.
Ja, zu deinem Selbstwertgefühl.
Ja, also, das ist der verlängerte Hebel deiner Selbstdarstellung.
Oh Gott, das stimmt so leider bei mir, weil ich weiß immer noch, wenn ich mit extrem schönen Frauen zusammen war, heute ist das ein bisschen anders, also ich bin auf dem Weg der Heilung, aber es ist immer noch mal ein bisschen so, dass ich mich immer richtig gefreut habe, wenn ich in einen Club mit der gegangen bin.
Ja klar, Gassi gehen, die wird dann Gassi geführt. Ne? So, wie der darf Porsche, hier ist meine Frau und so weiter.
Da ist mein Auto.
Ich würde gerne meine Freundin mitbringen, wäre das okay?
Ist viel umweltfreundlicher als ein SUV, muss man aber an der Stelle sagen. Eine schöne Freundin, da braucht man nicht so ein dickes Auto fahren.
Der Nachteil ist nur...
Viel teurer, nein.
Ich kann nicht viele Leute gut fahren.
Der Nachteil ist natürlich nur, Jakob, du musst dann ja auch mithalten. Mhm. Ne? Erstmal sucht man sich die schöne Frau... Und da muss man auch das Gefühl haben, sie halten zu können. Also ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich war früher auch mega hübsch. Und dann hatte ich öfter mal so Jäger, die wollten mich unbedingt haben. Und dann hatten sie die Trophäe. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie hatten die dann aber das Gefühl, gar nicht mehr mithalten zu können. Und dann fingen die an, mich zu demontieren. Ne?
Ja. Das heißt, dass sie sich dann auseinandergenommen haben und gesagt haben...
Abgewertet.
Oder
auf die Beziehung nicht richtig eingelassen. Ja. Na, weil die Trophäe zu kriegen ist das eine, aber dann auch das Gefühl zu haben innerlich, ja, ich kann auch mithalten und die bleibt auch bei mir. Na, und bevor die mich verlässt, verlasse ich die lieber. Solche Spielchen setzen dann hier ein.
Pullend.
Die Jäger überlegen sich dann oft auch keinen Plan für danach. Weil es gibt ja nur das Ziel vor Augen.
Wie Amerika, wenn es Kriege führt.
Ja, genau. Das wird nicht keine Nachlese betrieben.
Ja, da hast du sehr recht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch Muster von mir waren.
Sind.
Waren. Lass uns doch gleich
bitte. Also, ich sag mal, je unsicherer man selber ist, kurioserweise, desto weniger Schwächentoleranz bringt man oft auf.
Oh ja, ich habe eine ganz geringe Schwächentoleranz, gerade bei Max. Also, ich hasse es. Also, gestern habe ich zum Beispiel, das wollte ich eigentlich nochmal ausgedehnt erzählen, aber es soll hier nur einen kleinen Rahmen finden, meine komplette Tasche verloren mit Portemonnaie und Schlüssel und Handy. Und ich war sofort richtig wütend und dann dachte ich mir, irgendwie hat doch Max auch Schuld. Irgendwas kann er doch auch dafür.
Und ich habe sogar durchgespürt, dass er das so war. Und ich habe mir sogar teilweise die Schuld so ein bisschen ange... Obwohl er es nicht ausgesprochen hat, dachte ich, ja, so ein bisschen Schuld habe ich schon.
Du hast auch irgendwie daran Schuld. Ich merke auch, dass andere dann immer viel schneller schuld sind als ich selber.
Natürlich.
Das ist so. Und dann haben wir die Tasche wiedergefunden. Sie war verklemmt im Auto und Max hat mich noch darauf hingewiesen, da zu gucken, obwohl ich schon 10-mal das Auto durchsucht hatte. Wir sind die halbe Stadt abgefahren an den Orten. Wir haben gedreht für ein Video und haben alles abgesucht. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dadurch, dass er so sanftmütig die ganze Zeit war, tat es mir besonders leid. Da hat er mir den Spiegel so ganz, ganz eklig vorgehalten. So.
Das geht mir mit meinem Mann oft so, der ist nämlich auch immer so sanftmütig.
Das finde ich so fies, und, wenn man so unsanftmütig ist, dass jemand einem so den Liebesspiegel vorhält. Ja, solltest mal sehen, ich hab glücklich. Du hast mal gesagt, glückliche Beziehungen sind keine Glückssache, sondern eine Frage der persönlichen Entscheidung.
Mhm. Ja.
Ja, das klingt extrem rational und so. So,
das ist Steffi.
So unromantisch, ne? Aber da ist sehr viel Wahrheit drin. Also ich habe den Satz auch mir aufgeschrieben und dachte, das stimmt aber, weil am Ende ist eigentlich viel, viel Arbeit und nicht so unbedingt diese Verliebtheit.
Das muss noch nicht mal Arbeit sein. Also wenn man gut zusammenpasst, ich will ja jetzt, also nachdem ich auch viele schwierige Beziehungen hatte, eine wirklich sehr glückliche Ehe und ich empfinde das überhaupt nicht als Arbeit, weil wir einfach gut zusammenpassen. Und mit der Entscheidung, das ist eben so, in wen wir uns verlieben, das können wir ja nicht entscheiden, das fällt uns so an. Deswegen ist dieses Wort verlieben eigentlich auch so ein bisschen komisch, weil das klingt so aktiv. Man kann sich das nicht vornehmen.
Nee.
Also wie so ein aktives Verb. Ich gehe heute Abend aus und ich werde mich verlieben. Das funktioniert ja nicht. Deswegen in Englisch heißt ja auch to fall in love. Also dass man einfach so, man fällt da so rein. Das hat ja ganz viel mit Hormonen und Hormonrausch zu tun. Verliebtheit hat immer was mit Sexwunsch zu tun. Also das hat die Natur auch so eingerichtet. Wir verlieben uns nicht in unsere Oma, sondern wir
nicht
verlieben
alle jedenfalls.
Wir verlieben uns immer in potenzielle Sexobjekte. Und die Natur hat gesagt, die müssen sich verlieben, weil sonst können die sich nie entscheiden. Die sagen sonst nicht, du sollst der Vater meiner Kinder werden oder du sollst die Mutter meinen, weil wenn keine Verliebtheit da ist, dann kannst du beliebig rumvögeln, aber du musst ja mal eine Entscheidung fällen, mit wem du denn jetzt Kinder haben willst, weil die kleinen Menschenkinder, die brauchen halt sehr lange, bis sie groß werden. Das heißt, das reicht nicht die Befruchtung, sondern die Eltern müssen später auch noch ein Paar sein und deswegen ist erstmal die Verliebtheit da. Und dann hat sich die Natur überlegt, und dann muss aber mal Schluss sein mit der Verliebtheit, denn wenn die Kinder spätestens da sind und die jungen Eltern wären immer noch verliebt, das ging ja gar nicht, dann wären die Kinder eher noch was im Wege und lästig. Die müssen dann mal wieder zur Besinnung kommen. Das heißt, dieses ganze Hormonzeug fährt dann runter und dann können die Eltern auch wirklich Eltern sein und gute Eltern, die gedeihen im besten in festen Familienbanden. So, und die Liebe ist halt ein völlig anderes Gefühl als die Verliebtheit. Das ist ein wesentlich ruhigeres Gefühl. Und das ist davon getragen, auch von dem tiefen Wunsch, dass es dem anderen gut geht. Und zwar nicht in dieser Schattenkind-Art, ich bin 100% für dein Glück verantwortlich, also in dieser neurotischen Verantwortung, sondern in so einer gesunden Verantwortung. Ich möchte, dass es dir gut geht. Das ist ein viel ruhigeres Gefühl. Das ist so ein warmes, tiefes Bindungsgefühl. Und jetzt kommt die Entscheidung. Jetzt muss ich irgendwann einfach auch die Entscheidung treffen, und ich will auch, dass es dir gut geht. Und ich entscheide mich wirklich jetzt auch für dich. Ich treffe meine Entscheidung. Da kommt die Entscheidung. Und wenn man die wirklich trifft und nicht im Jein, wie viele Bindungsängste, die leben ja immer im Jein, sondern wirklich Ja sagt, dann entscheidet man sich auch gegen ganz viele Sachen. Dann entscheidet man sich zum Beispiel dagegen, wenn man sich nochmal irgendwo verknallt, ist man ja nicht vorgefeilt.
Ja,
kann ja passieren. Irgendeine kommt rein, du bist schockverliebt in dem Moment, aber dann ist ja eine Frage der Entscheidung, ob du dem nachgibst. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich habe mich für meine Frau entschieden, schockverliebt geht auch schnell wieder vorbei. Dann gibt man halt nicht dem Flirt nach oder sagt, guck mal, sollen wir mal Abendessen gehen oder so. Da fängst du ja immer irgendwo an. Das sind ja lauter kleine Entscheidungen. Wo fängt Fremdgehen an? Im Grunde da, wo man keine Entscheidung im Kopf trifft und sagt, ach, schauen wir mal, wir gehen ja nur essen, mal sehen, das hat ja noch nichts zu bedeuten. Aber da, wo man sich klar entschieden hat, dann gibt man dem gar nicht nach. Dann kann man das handeln. Und insofern ist Liebe schon einfach auch eine Frage der Entscheidung. Aber gerade Menschen, die bindungsängstliche Muster haben, die haben ja unheimliche Angst vor dieser Entscheidung, weil sie sich ja sofort wieder wie Gefängnis anfühlt für sie. Sofort wie an Ketten gelegt, weil sie sich ja nicht frei fühlen in der Beziehung, sondern dann sofort wieder das Muster anspringt, ich muss alles richtig machen.
Eine Frage, die ich noch habe, für einen Freund natürlich, das betrifft mich nicht persönlich. Woran merkt man, dass es in einer Beziehung tatsächlich nicht funktioniert, weil man nicht zusammenpasst oder weil die Prägung so verdammt gegeneinander arbeitet? Also, und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe noch nicht genug versucht, aber das könnte jetzt wieder meine eigene Prägung sein.
Das erkennst du eigentlich aus dem Kopf raus. Ganz viel erkennt man, wenn man einfach mal den Verstand wechselt. Und dazu möchte ich noch auch was sagen mit diesem Verstand, weil in ganz vielen Ansätzen von vielen Coaches und Speakern und zum Teil auch von Psychologen wird dieses Bauchgefühl so wahnsinnig hoch bewertet. Ne? Mhm. Also denk nicht so viel, geh mal aus dem Kopf raus, geh mal aus dem Kopf raus. Dann machen wir mehr mit Emotionen und so, ne? Und ich denke, das muss man mal ganz sauber unterscheiden. Eine Emotion und ein Bauchgefühl, was aus einem gesunden Anteil unserer Persönlichkeit kommt, ist völlig gut. Mhm. Und ist auch echt ein guter innerer Berater.
Ja.
Aber wir haben ja nicht nur gesunde Anteile, ne? Wir haben ja auch diese schwierigen Prägungen, oder ich rede ja immer von Schattenkind in meinen Büchern, also diese Schattenkindanteile. Und wenn es daraus entspringt, dann ist das Bauchgefühl überhaupt kein guter Berater. Ja, ein Rassist kriegt ein ganz schlechtes Bauchgefühl, wenn ihm Afrikaner über den Weg läuft, ja. So, also vieles kommt ja auch aus schwierigen Prägungen, ja, oder wo wir einfach schief gewickelt sind. Und darauf bezieht sich jetzt eigentlich auch deine Frage. Und da hilft der Kopf, der Verstand, der sieht nämlich oft ganz klar. Und deswegen darf man den Verstand mal gar nicht unterschätzen. Ich finde, dass der Verstand ganz wichtig ist, auch wenn man sich verändern will. Das heißt, wenn du wissen willst, passt die Frau jetzt wirklich nicht zu mir oder ist wieder gerade mein Schattenkind hier voll am Werkeln, dann wechsel in deinen Verstand und guck dir das von außen an. Mhm. Und von außen wirst du das beurteilen können. Von außen wirst du sehen, ach Mensch, ja, eigentlich passen wir wirklich gut zusammen. Zum Beispiel, ich war damals in die verliebt, die sieht immer noch toll aus und wir haben ganz ähnliche Hobbys, wir haben in vielen Punkten ähnliche Einstellungen. Dann passen wir einfach gut zusammen, so. Und alles, was dann eben nicht funzt und wo es so eckig und schwierig wird, das sind dann so diese neurotischen Schattenkind-Programme von ich fühle mich vereinnahmt, von sie will zu viel von mir, von ich bin total abgeturnt und zwar, weil sie zu viel will. Also aus dem Verstand heraus wirst du bestimmt ganz schnell zu einer sauberen Einschätzung kommen.
Ja. Haben wir, glaube ich, auch oft beschrieben, dass wir sagen, klar, Bauchgefühl ist wichtig, aber dann durch den Verstand und dann vielleicht wieder in den Bauch. Also das ist eine Sache, die ich schreibe. Also raus, rein, um dann zu sagen, okay,
du das ist die richtige Entscheidung. Du hast es komplett gut erfasst. Genau das ist es. Also ich habe irgendein Gefühl und jetzt bin ich mir nicht sicher, ist das Gefühl jetzt ein Schattenkindgefühl oder kommt das aus einem gesunden Anteil meiner Persönlichkeit? Dann wechselst du den Verstand und guckst mal kurz von außen drauf und normalerweise erkennst du dann sofort, also ganz schnell, ach nee, das ist jetzt wieder so ein altes Schattenkindgefühl oder nee, das ist ein gutes Gefühl. Und dann kannst du wieder eintauchen, wenn es das Gute ist. Wenn es das Schlechte ist, versuchst du natürlich in der Distanz zu bleiben.
Ich möchte alles leicht und einfach in meinem Leben haben. Bedeutet Beziehung auch immer Arbeit oder kann es auch ganz einfach und leicht sein?
Kann total einfach und leicht sein.
Jawohl. Also
viele gute Beziehungen, die ich kenne, inklusive meiner eigenen, die arbeiten eigentlich gar nicht, sondern die haben zusammen Spaß und die haben ein schönes Leben.
Das ist wie bei Sport. Ich mache auch keinen Sport mehr, wo es sich nach Sport anfühlt. Ich will einfach was machen, was mir Spaß macht, so wie Surfen oder Wakeboarden oder Snowboarden. Ich merke gar nicht, dass ich da Sport mache, aber das ist so ein Nebenprodukt. Die Sache an sich macht Spaß.
Ja.
Das ist mein Motto für 2019 bis, wann werde ich sterben? 2000 irgendwann.
2100. Du bist richtig alt. Du alter Perfektionist, das wird bis zum Ende durchgezogen.
Ja, wir haben noch eine Sache, auf die wir hinweisen wollen. Wenn ihr Ü30 seid und zuhört, Ü30?
Ja, Ü30 bis Ü40. Also es geht so ein bisschen jetzt an die älteren Kerle. Ich mache die Matching Party. Wir haben ja eben in dem Podcast auch schon ein bisschen über Extro-Introversion geredet. Unter anderem geht es auch darum, das heißt, ich mache erstmal einen kurzen Workshop und erzähle was über Persönlichkeitstypen. Und da geht es nicht nur um Extro-Intro, sondern auch, ob du so ein Fühl- oder Denkentscheider-Typ bist oder ob du eher so ein konkreter Wahrnehmer oder ein Abstraktwahrnehmer bist. Und solche Sachen, ich erkläre das. Ziemlich lustig wird das und dann macht jeder so für sich einen Test, ich führe euch da durch und stellt fest, ah, der Persönlichkeitstyp bin ich. Und dafür muss man auch keine Angst haben, weil dieser Test misst eigentlich nur im gesunden Bereich. Also es ist so quasi dein genetischer Imprint und nicht, was deine Eltern verbrochen haben. Und der bringt Spaß, der Workshop, und danach kriegt jeder so eine Plakette, wo drauf steht, was für ein Typ er ist. Dann mache ich noch ein bisschen Warming up, sodass man miteinander gut in Kontakt kommt, und dann machen wir eine schöne Party. Und dann kannst du halt gucken, entweder die Frau fürs Leben kennenlernen oder auch einfach nur ein paar neue Leute kennenlernen. Auf jeden Fall nimmst du eine Menge mit an Wissen über dich, aber auch an Menschenkenntnis. Das kann ja also auch beruflich durchaus vom Vorteil sein. Hast eine coole Party. Und die ist jetzt am 17. Oktober im Ballhaus hier in Berlin. Und ich muss sagen, Männer, wir brauchen euch. Wir haben die Frauentickets sind schon lange ausverkauft, aber wir könnten noch ein paar Männer gebrauchen. Ich würde mich super freuen, wenn du vorbeikommst.
Alle Infos auf stephaniestahl.de. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann mal ein Event zusammen in Berlin machen. Wir streuen sowas ein, was wir einstreuen können und du machst das Ganze seriöse drumherum.
Wir können ja natürlich auch verschiedene Zielgruppen angehen, ne?
Ja.
Auch Jüngere oder mal
eine
schwulen Lesbenparty oder was auch immer.
Ja, wir bringen alte Männer mit ganz jungen Frauen zusammen.
Nichts muss, alles kann.
Mit jungen asiatischen Frauen. Ja, genau. Und noch ein paar Ukrainerinnen.
Hört sich gut an. Unsere Tour ist natürlich auch am Start, findet ihr auf bestefreundinnen.de. Steffi, vielen Dank für deine Zeit und ich glaube, wir bleiben in Kontakt. Hat Spaß.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.